Weltrekord, Pokal und Gänsehautmomente. Die Interland Masters sind zurück. Erfahre, wie Team Deutschland in Den Haag triumphierte und warum dieser Wettkampf so besonders ist.
Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen, Boyke.
Hallo Benjamin, da sind wir wieder.
Ja, der Urlaub ist schon fast vorbei. Die Masters-Saison geht aber natürlich noch weiter. Und in unserer letzten Folge haben wir noch über ein ganz besonderes Highlight in 2025 gesprochen. Und zwar die Interland-Wettkämpfe der Masters in Den Haag. Boyke, willst du noch mal einen kurzen Überblick geben, was das genau bedeutet, was da los war? Und dann steigen wir so richtig in die Folge ein.
Ja, ist ganz witzig. Du sagst nur Interlands und ich kriege sofort nochmal wieder Gänsehaut. Es ist wirklich. Also, die Interlands sind ein Vergleichswettkampf zwischen den Niederlanden, Frankreich, Belgien und Deutschland. Das hat eine sehr lange Tradition, die länger dabei sind, waren sie nicht mehr ganz sicher, 20, 25 Jahre lang irgendwie gegeben. Und das war früher tatsächlich ein Nominierungswettkampf. Also, tatsächlich, die Verbände haben dann die Athletinnen und Athleten bestimmt. Dann auch ein bisschen unterstützt mit ein bisschen Fahrtkostenzuschuss, dann gab es ein bisschen Klamotten und sowas. Also es war so tatsächlich mal Nationalmannschaft, so wie bei den Aktiven und bei den Jugendlichen. Dann ist das kurz vor Corona so ein bisschen eingeschlafen, dann kam Corona und dann wurde es einfach nicht wieder aufgenommen. Und wir Athleten haben schon bei den Weltmeisterschaften in Turun 2023, haben wir uns jetzt am Wochenende erinnert, Patrick Beke aus Belgien, Andreas Deutschle, mein geliebter Kompagnon aus dem Betreuerteam von der Nationalmannschaft und ich standen irgendwie mit dicken Jacken im Schneeregen von Turun und haben gesagt, wir müssen das da wieder hinkriegen, es kann doch so schwer nicht sein. So. Und dann ging das so ein bisschen los, dann haben wir überlegt, wie können wir das machen. Frankreich hatte schnell signalisiert, sie wollen auch wieder, die Niederlande haben sofort gesagt, auf jeden Fall, da muss man auch einmal einen Namen nennen, Fanny van Osch. Fanny ist innerhalb der WMA bei uns also auch sehr stark engagiert, ist bei allen internationalen, also bei den Weltmeisterschaften, ist sie immer im Orga-Team mit dabei und so. Und Fanny hat gesagt, wir vier müssen das hinkriegen. Dann wollten wir 24 eigentlich schon starten, wurden dann aber von dem einen oder anderen Verband darauf hingewiesen, dass das ja nicht gewünscht sei, weil sie sich ja schließlich dagegen entschieden hätten. Wo wir dann gesagt haben, ja, aber es ist ja eigentlich egal, ob ihr das wollt oder nicht, weil wenn die sich privat treffen wollen, dann können die das auch machen. Da wurde uns dann relativ deutlich gemacht, dass es ganz so einfach wohl nicht sei. Und wir mussten also im Prinzip aus politischen Gründen mussten wir zurückziehen. Dann haben wir aber von den Verbänden das Go bekommen, dass wir jetzt dann machen können, was immer wir wollen. So nach dem Motto, gut, es ist ja keine schlechte Sache. Es muss halt nur klar sein, dass eben die Verbände keinerlei Verantwortlichkeiten haben. Wo wir gesagt haben, das ist jetzt nicht das Problem. Das kriegen wir ganz super alleine hin, weil wir Masters es ja gewohnt sind, wie du weißt, dass wir sowieso alles immer selber bezahlen müssen, machen, tun und so. Ja. Und dann haben wir uns in Göteborg letztes Jahr bei der WM getroffen. Da wurden die ersten Rahmenbedingungen irgendwie festgetaggert, weil natürlich die Terminfindung ziemlich herausfordernd war. Und dann haben wir in Gainesville bei der Hallen-WM haben wir dann schon das Ganze festgelegt und wir hatten halt das Glück, dass die Niederlande sich als Ausrichter angeboten haben, gleich fürs erste Jahr in Den Haag und auf einer wunderschönen kleinen Anlage 400 Meter von der Nordsee entfernt. Also man konnte die Wellen rauschen hören irgendwie. Ja, und dann haben wir das Ganze halt angeschoben. Jedes Land hat dann zugesehen, seine Mannschaften zusammenzukriegen und ja, so ging das dann quasi, ging das seinen Gang.
400 Meter von der Nordsee entfernt, das Meeresrauschen im Ohr, also ein bisschen Entspannung bei den 400 Metern, bei der Viertelmeile.
Wenn ich gelaufen wäre, hätte ich ganz schön lange nicht Rauschen hören. Gott sei Dank war das bei meinen Athleten, bei den Rennen war es, glaube ich, ein bisschen anders. Aber tatsächlich, also morgens, weil ich hatte das Glück, dass ich da auch mit meinem Wohnmobil direkt an der Anlage irgendwie übernachten durfte. Also ich stand quasi wirklich, keine Ahnung, 15 Meter von Bahn 8 entfernt, da haben wir gepennt. Und da dann morgens, als dann so noch Ruhe im Stadion war, da hat man dann tatsächlich Wellen gehört. Also es war schon ganz cool.
Das ist schon was Besonderes. Aber du hast am Anfang auch gesagt, du hast das Stichwort genannt, Interlands, du bekommst sofort wieder Gänsehaut. Warum? Also was macht den Reiz gerade von dieser Veranstaltung aus?
Naja, also das ist, glaube ich, für mich ist das so eine Mischung. Auf der einen Seite, und das ist das, was mir die Athleten aus allen vier Nationen immer wieder auch gesagt haben, was sie auch den anderen Teammanagern gesagt haben, dass wir das wiederbelebt haben. Diese Veranstaltung, die fester Bestandteil war des europäischen Kalenders, sage ich, die jetzt 7 Jahre nicht stattgefunden hat, dass wir das wieder hingekriegt haben, das hat schon viel mit den Athleten gemacht. Also man konnte die ganze Zeit vom ersten Moment an, als es dann tatsächlich, also wir hatten Freitagabend, hatten wir die Verbindung mit Nationalhymne und Fahne hochziehen und so, also es war schon ganz schick. Da konnte man schon sehen, okay, das ist hier ein internationales Ding, was ein bisschen was anderes ist als ein normaler Wettkampf. Und dann Samstagmorgen, als es dann losging, du konntest halt die ganze Zeit sehen, ja, natürlich, das ist ein professioneller Wettkampf und es geht darum zu gewinnen. Und das war auch das, was ich dem Team klar gesagt habe. Es geht darum, dass wir hier ganz viel Spaß haben, aber am Ende will ich gewonnen haben. Gleichzeitig aber eben dieses Miteinander und diese Freude darüber, das Ding wieder am Laufen zu haben. So, dieser Teil war der eine riesengroße Teil, weil wir da einfach, ja, da waren wir schon, oder wir sind da schon stolz drauf, dass wir das geschafft haben, ja, dass das wieder existiert. Und der zweite Teil ist natürlich, ne, als Deutscher oder als deutscher Teammanager, wir haben halt gewonnen. Und wenn du so ein Ding dann auch noch gewinnst, irgendwie hinten raus in der Staffel tatsächlich, das ist dann schon nochmal eine Spur drüber, weil das ist dann auch noch anders, habe ich gemerkt, als jetzt bei den Welt- und Europameisterschaften. Da freue ich mich ja quasi über einzelne Athleten und über das Gesamtergebnis. Aber in diesem Fall war es ja so, da war ich ja Bundesbeuge, wie mich ja nun inzwischen einige nennen, halt für eine ganze Mannschaft. So. Und dementsprechend war es voll cool, was einige von den Athleten und Athletinnen gerissen haben. Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen. Aber hin kackt die Ente und die Ente hatte halt den Pokal.
Noch eine andere Frage, die ich hier noch dazwischen schieben muss. Gibt es eigentlich schon ein T-Shirt, wo Bundesbeuge draufsteht, wenn du als Bundestrainer unterwegs bist?
Nein, Gott sei Dank gibt es das noch nicht. Und ich glaube auch, dass das viel weniger Leute sagen, als wir so in, ich sag mal, in dem engeren Kreis so tatsächlich das benutzen. Aber nein, es gibt noch kein Merchandise, aber du wärst der Erste.
Aber so insgesamt, wie du das schilderst mit den Interlands, das hat ja schon fast so ein bisschen was Filmreifes. Also es ist ein traditionsreicher Wettkampf, der lange stattgefunden hat. Dann kommt Corona, das muss abgebrochen werden oder gecancelt werden, wie vieles andere auch. Dann legt sich die Pandemie so ein bisschen, es kann trotzdem erstmal nicht weiter verfolgt werden. Dann finden sich mehrere Nationen, die wieder wirklich Bock drauf haben. Dann grätschen aber die Verbände rein und die nächste Hürde, die dann genommen werden muss. Und dann aber plötzlich klappt es dann doch, weil sich wahrscheinlich einige zusammengesetzt haben. Man findet einen Termin und am Ende des Tages fährt dann Deutschland auch noch mit dem Pokal nach Hause. Also besser hätte es ja jetzt im Prinzip nicht laufen können. Und
wir hatten nur Sonne. Wir hatten das ganze Wochenende von Freitag, späten Nachmittag, sind wir angekommen, irgendwie, keine Ahnung, späten Nachmittag, bis Sonntag, als wir aus Den Haag weg sind, war Sonne. Also ich habe mir wie immer einen wunderschönen Sonnenbrand, obwohl das ist, glaube ich, wenn das ein Dauersonnenbrand ist, dann zählt das nicht mehr. Aber ich habe mich wie immer sauber verbrannt, weil ich ja nun mal weißer Hai auf weißem Grund bin und wenn ich die Sonne sehe, werde ich rot, also passend zum Trikot. Wir hatten also auch noch traumhaftes Wetter. Alle, die da waren, werden es bestätigen. Das Einzige, was wirklich, wirklich schlimm war, aber wirklich, also schlimm, das war die musikalische Untermalung. Wer immer da an den Lautsprechern irgendwie vorher Musik eingespielt hat, der gehört wirklich weggeschlossen. Und also das war so schlimm, weil das, was, also es waren ganz offensichtlich holländische, belgische, französische und deutsche Lieder.
Ja.
Aber die deutschen Lieder waren dann auch sowas wie Marmorstein und Eisen bricht.
Ich wollte gerade fragen, was der schlimmste Ohrwurm, der hängen geblieben ist.
Alles war Blaublüte, Enzia, kein Scheiß, das lief wirklich auch. Also es war ohne Worte, wo wir vor Scham nur im Boden versunken sind. Dann kam plötzlich irgendwie so ein 90s Deutsch-Pop-Ding, wo wir hier, wie hießen die? Tic-Tac-Toe, genau.
Ja, ja, klar.
Wo man dann sagt, hä, wo kommt das hier? Also das war tatsächlich schlimm. Der ganze Rest war hervorragend.
dann würde ich aber mal vorschlagen, ohne musikalische Hintermalung oder Malung, dass wir so ein bisschen auf die Highlights aus deutscher Sicht schauen. Willst du da mal direkt vielleicht mit, ich habe hier Roland Gröger M60 bei mir auf der Liste stehen, über die 400 Meter, willst du da vielleicht mal so ein bisschen was zu erzählen?
Ja, Roland kennst du noch dezent aus dem Hintergrund aus Gainesville, da ist er vierfacher Weltmeister mit drei Weltrekorden geworden, oder nee, mit vier Weltrekorden, glaube ich, geworden. Roland ist ja aus Berlin und Roland ist, ja, wie soll man das sagen, eine Maschine. Also gut, Maschinen sind ganz viele, aber der Typ kann halt rennen, das ist wirklich absolut unfassbar. Der ist die 100 Meter auch wieder in einer Mörderzeit gelaufen und dann die 400, ich glaube, du hast es auch rausgeguckt, ne? 55 Peng.
Genau, ja. Und in der Alters, ich scroll noch mal hier in die Ergebnisliste. Ich hatte es.
Also ja. das ist schon wirklich sensationell, was der da immer hinzaubert. Was hat er, 55?
55,05.
05, ja.
Also.
Ist schon wirklich schnell. Wirklich schnell. Und bei uns war halt das Coole, weil wir mussten ja nicht nur einen Ort finden und einen Termin finden und so, wir mussten uns ja auch auf ein Format einigen. Also wie läuft dieser Wettkampf ab? Und die Regel war halt die, dass wir die zwei besten Frauen und die zwei besten Männer sind jeweils in die Wertung eingegangen. Und das war dann aber die Gesamtteamwertung. Also das heißt, am Ende gab es keine Frauenwertung, Männerwertung, sondern zusammen. Was wir auch im Wettkampf umgesetzt haben. Das heißt, Männer und Frauen haben miteinander geworfen, gestoßen, gesprungen und sind gelaufen. Das heißt, wir haben die Gruppen so gesetzt, also wir in dem Fall tatsächlich alles, die Fanny und ihr Team aus Den Haag, die haben dann halt mit den gemeldeten Bestleistungen, haben die dann die Gruppen nach Qualität gesetzt und eben nicht nach Alter. Was natürlich auch wieder was völlig Besonderes war und auch alle cool fanden, dass halt Männer und Frauen mal zusammen unterwegs waren und dass es dann eben tatsächlich nur nach Leistung ging und nicht nach irgendwas sonst. Das hat mich so ein bisschen an Besançon vor 3-4 Wochen erinnert, wo es ja auch nicht ums Alter ging, sondern nur um das, was man da irgendwie schafft. Und das war halt tatsächlich auch nochmal cool, weil wir dann in der Bewertung haben wir quasi den Altersklassenfaktor jeweils genommen. Wir haben ein Beispiel, du hast es auch geschrieben, im Hochsprung hatten wir eine Höhe von 1,35 von Frauke Fiebern und Barbara Gehling, also meinen beiden jungen Ladies. Und die sind damit in die Punkte gekommen, obwohl die beiden etwas jüngeren jungen Ladies aus der W45 mit Daniela Kliche und Jennifer Gartmann 1,40 gesprungen sind. Weil die aber eben ein bisschen älter sind, die jungen Ladies, haben die halt viel, viel, viel mehr Punkte bekommen.
Ja.
Insofern merkte man schnell, welche Mannschaft hat sich wie aufgestellt. Also haben quasi die Team-Captains in der Aufstellung versucht, das auch ein bisschen zu berücksichtigen. Weil überspitzt formuliert, eine W70-Weltmeisterin ist viel mehr wert als eine W35-Weltmeisterin, obwohl die viel schneller oder höher oder was auch immer ist. Weil die 70er kriegen halt so unglaublich viel mehr Punkte. Hier der Florian Herr, den du aus Besançon, der ja Weltmeister geworden ist, der ist halt wieder gerannt wie ein Verrückter und hat keine Punkte ins Team gebracht. weil die alten Herren, oder doch bei den 3000, ja, aber ansonsten hat er keine Punkte ins Team gebracht, weil er halt einfach, die alten Herren waren halt so schnell, dass sie einfach viel mehr Punkte bekommen haben.
Das stelle ich mir schon recht komplex bei der Planung vor. Also man muss ja zum einen die Einzelleistung auf dem Schirm haben. Klar, das ist irgendwo eine Selbstverständlichkeit, aber dann das irgendwie noch in Relation setzen in den jeweiligen Altersbereichen. Also dass eine bestimmte Zeit diesen Punktewert bei W5 bringt und dann aber bei W70 vielleicht nochmal 2, 3, 4 Sekunden langsamer deutlich mehr Punkte erreichen. Also,
oder auch noch viel mehr.
Ja.
Also ich hatte ja zwei Herausforderungen. Zum einen, ich musste überhaupt erstmal eine Mannschaft bekommen. Also ich musste ja erstmal die Leute irgendwie finden, die mitmachen wollen. Und dann haben wir ja unsere wundervolle WhatsApp-Gruppe, wo inzwischen, ich glaube nicht ganz 380 immer noch drin sind. Und darüber habe ich dann erstmal abgefragt, wer hat denn überhaupt Interesse an so einer Nummer, die wirklich ja gerade am Anfang noch sehr, sehr unsicher war. Und aus dieser Mannschaft und aus den ganzen Zusagen, die man dann so als Letter of Intent quasi bekommt, daraus dann eine echte Mannschaft zu machen, die dann auch noch so zu setzen, weil es durfte auch jeder Athlet nur zwei Disziplinen machen und die Staffel. Also auch da haben wir gesagt, wir wollen dann schon auch, dass da wirklich dann auch ein paar mehr sind und dass es auf einem breiten Fundament steht und nicht irgendwie, keine Ahnung, Belgien kommt mit 15 Leuten oder sowas. Also das war schon erstmal, das war Herausforderung 1. Und als ich dann so immer mehr herauskristallisiert hat, okay, ich habe jetzt hier einen Kern, dann konnte ich natürlich bei einigen, konnte ich dann auch sagen, kannst du bitte nicht das machen, sondern das, weil da kriegen wir wahrscheinlich mehr Punkte. Und ich habe eben diesen Mehrkampfrechner vom DLV habe ich in den letzten Wochen ein paar Mal in der Hand gehabt, um zu gucken, so okay, macht das überhaupt Sinn, was ich gerade denke, oder ist das völlig
anders?
Und bei den Staffeln wiederum, das war dann die nächste Herausforderung, bei den Staffeln gab es aber eben nicht diesen Altersfaktor, sondern da zählte, wer ist am schnellsten, Punkt. Das heißt also, bei den Staffeln musste ich nicht darauf gucken, wer ist cool oder wer kann irgendwie, ne, sondern wer bringt das Ding am schnellsten nach Hause, welche Staffel ist die potenziell zweitschnellste Staffel und so. Dann war das wieder eine ganz andere Geschichte. Aber dazu kommen wir hinten raus noch mit den Staffeln, haben wir sowieso noch ein bisschen was Aufregendes erlebt. Aber ja, also es war schon durchaus auch anspruchsvoll.
Genau, zu den Staffeln kommen wir am Ende noch. Wir haben eben über den Roland gesprochen. Welche Highlights aus deutscher Sicht gab es denn noch so in den Einzeldisziplinen?
Also als Werfer muss ich einfach mal ein Eimer Lob über meine Werfergarde schütten, weil das war so ein bisschen wie bei den U-Meisterschaften jetzt. Die haben halt abgeliefert. Ne? Also wir haben Ralf Mordhorst, mein Freund und Kupferstecher aus dem Hohen Norden, hatte einen Sahnetag vom Allerfeinsten, hat zum ersten Mal seit Gainesville wieder über 14 Meter gestoßen, dann gleich 14,52, 53. Das ist also wirklich richtig, richtig weit und endlich wieder da, wo er auch hingehört. Er hat dann in seiner Kerndisziplin im Diskus 56,5 Meter rausgeschossen. Ich glaube, von den 4 Versuchen waren 3 über 55. Also das ist herausragend. Also das ist so weit vorne in der Welt, das kann man kaum in Worte fassen. Das war sensationell. Dann hatten wir unser Doppelspitze im Kugelstoßen der Frauen mit Janette Denz aus Mecklenburg-Vorpommern und Martina Greilhammer aus Bayern. Die haben beide auch hohe 13 oder 13,20, 13,40 abgeliefert und damit natürlich haushoch gewonnen. Bettina Schad hat im Hammerwerfen, obwohl sie eigentlich gar nicht so richtig Hammerwerfen wollte, hat sie einen rausgezaubert vom Allerfeinsten und gewonnen. Wir haben im Hammerwerfen der Männer, das war tatsächlich beeindruckend. Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal, als wir gesprochen haben, schon kurz angedeutet. Wir haben ja einen neuen Gesicht in der Nationalmannschaft. Holger Klose, Hammerwerfer seines Zeichens. Der hat auch 21 Jahre nichts gemacht, 20 Jahre nichts gemacht, dann wieder angefangen. Weil wir zusammen auf dem Sportinternat waren oder nacheinander aber auf dem gleichen Internat, kennt man sich halt. Und dann hat er sich bei mir gemerkt, hat gesagt, boah, was ist denn das da mit dem Masters? Und so ist er bei uns in die Mannschaft gekommen, angereist mit einer Bestleistung mit dem Sechserhammer von irgendwie 54 oder so und jetzt weggefahren mit 58 Peng.
Ja, 58.
Auch da wieder so ein Brett, wo man sagt, meine Herren, das ist irre. Beim Speerwerfen der Männer auch, und da kann man auch nochmal das Punkteverhältnis ganz gut sehen, da hatten wir mit Manuel Krohn auch ein relativ junges, neues Gesicht dabei. Der Bursche ist, keine Ahnung, 37 oder so, 36, 35 und hat 66,03 geworfen, mal eben so mit dem 800-Gramm-Speer. Und Markus Paquet als unser Zweiter mit 50,40, 50,43, irgendwie sowas, was ja nun 15 Meter Differenz sind oder 16 Meter Differenz sind. Und ich glaube, in der Punktzahl sind es, keine Ahnung, 100 oder so. Also da sieht man eben auch wieder den Unterschied. Also das heißt, meine Werfer haben wirklich, das war toll. Aber was auch ganz toll war, waren die ganzen Läufer. Bei den 3000 Frauen hatten wir zum Beispiel mit Margret Göttner, jemanden, der jetzt nicht in allererster Linie sonst unterwegs ist und mit ihrem Lauf furchtbar unzufrieden war, aber einfach auch wieder die Punkte geliefert hat. Also wir haben wirklich sehr, sehr, sehr stark uns verkauft. Wir hatten so ein, zwei Disziplinen. Da war so ein bisschen Wackel drin, weil beim Kugelmänner zum Beispiel hatte ich nur 2, weil ich leider kurzfristig da nochmal einen Ausfall hatte. Aber da war ich mir sehr sicher, dass nicht viel passieren kann. Und beim Hochsprungmänner hatte ich aber auch nur 2. Und da kann das ja durchaus auch mal passieren, dass man die Anfangshöhe nicht hinkriegt. Aber da das beides sehr erfahrene Haudegen sind mit Klaus-Dieter Hutter und Marc Gogol, die, glaube ich, schon 127 Milliarden Wettkämpfe gemacht haben. Die haben dann, ne, wir haben uns dann abgestimmt, haben gesagt, okay, Anfangshöhe ist auf, keine Ahnung, ganz weit unten. Da sind sie dann rüber und danach konnte dann quasi Wettkampf gemacht werden, damit eben einfach die Punkte gesetzt sind.
Ja.
Also da hatten wir so ein, zwei Sachen, die waren ein bisschen shaky. Dafür wiederum Weitsprung Frauen, sensationell. Dana Prader und Aurika Gründer, die ist persönliche Bestleistung gesprungen. Und da reden wir dann inzwischen halt aber auch über 5,5 Meter, die Mädels dann da hopsen.
Ja.
Also, das war schon wieder wirklich so ein Brett, wo man gedacht hat, wow. Also sportlich, wir hatten sehr, sehr, sehr wenige, die unzufrieden waren mit der Leistung, die sie gebracht haben. Und eigentlich hatten wir unglaublich viele, die sehr, sehr stolz waren. Also,
gab es so ein Ergebnis, was da nochmal ganz besonders herausgestochen ist?
Nee, das kann ich nicht. Klar, wenn du dir die Punkte anguckst, ist, glaube ich, Roland der absolut am meisten geholt hat mit seinem 400er. Das waren ja über 1000 Punkte.
Und die Frauke Fiebern, D65, auch im Hochsprung. Auch, ja. Ich glaube, 1083 Punkte, genau.
Genau, für 1,35. So, und dann, wie gesagt, meine 45er-Mädels springen 1,40 und kriegen dafür, keine Ahnung, 700 oder 800 oder so. Aber, also, eben eine oder einen kann ich nicht, weil das war als Team und das war auch anders, als es bei Welt- und Europameisterschaften sind, habe ich eben schon gesagt, das war halt wirklich ein Team. So, und dementsprechend, für mich gab es fast nur Highlights und das war super.
Und was würdest du sagen, so das Verhältnis von denjenigen, die jetzt das erste Mal bei den Interlands mit dabei waren, zu denjenigen, die noch die Interlands kennen von vor der etwas längeren Pause?
Ja, denen ging es so wie mir. Also, die Neuen haben gesagt, boah, wie cool, das macht ja voll Spaß, das ist ja wieder ein ganz anderes Format, das ist irgendwie total freundschaftlich, aber trotzdem eben, ne, ganz klar.
Ja.
Also, ne, es war ja keine Kuschelveranstaltung da, sondern die wollten alle gewinnen. Ne? Also Holland wollte uns schlagen, Belgien wollte Frankreich schlagen. Das war so relativ klar, dass das die beiden Kämpfe sein würden. Also denen ging es so wie mir, dass sie einfach sehr begeistert waren. Und die Alten, die es so schon hinter sich hatten und schon dabei waren, die waren einfach nur dankbar. Also auch da wieder, was wir für einen Zuspruch bekommen haben und für nette Worte dafür, dass ich das geschafft habe, das Ding wieder zum Laufen zu
kriegen, ja,
in Deutschland. Mega. Also da kann ich nur lange, lange wieder von zehren.
Ja, vor allen Dingen, ich finde auch dieses Punktesystem super spannend und dass halt wirklich einfach nach Leistungsklassen dann auch die Läufe gesetzt werden. Ich muss sagen, das hat schon was.
Ja.
Gab es so im Rahmen des Wettkampfes so einen Moment, der sich vielleicht bei dir jetzt auch nochmal eingebrannt hat, wo du gedacht hast, geil, die Interlands finden jetzt tatsächlich auch wieder statt? Also als du da auf den Sportplatz gekommen bist oder war es während irgendeines Wettkampfs?
Ja, wir haben uns immer mal wieder, also wir vier Teammanager oder fünf Teammanager, wir haben uns ja so im Laufe des Tages immer mal wieder gesehen und wir konnten nicht aneinander vorbeigehen, ohne uns einmal in den Arm zu nehmen und zu sagen, we did it. Also insofern, es war die ganze Zeit so ein bisschen, okay, das Ding hier ist einfach besonders. Aber natürlich gab es für mich innerhalb unserer Mannschaft dann nochmal so ein, zwei, drei Sachen, die halt extrem dann noch wieder besonders waren und die dann auch wieder gezeigt haben, okay, das ist hier eben nicht irgendwas, sondern das ist heute und das ist jetzt, funktioniert das alles so und jetzt erleben wir das so miteinander und das war, ja, gab es viele Momente.
Was war denn eigentlich so konkret deine Aufgabe oder deine Aufgaben vor Ort?
Bundesbeuke. Also vor Ort war ich also mit Ute Zinke zusammen, auch aus Bremen. Ute war mit Teammanagerin vor Ort. Wir haben im Prinzip das gemacht, was wir bei den internationalen Meisterschaften auch machen. Also sprich, wir haben dafür gesorgt, dass, oder wir haben dabei unterstützt, ich glaube, das ist besser, wir haben dabei unterstützt, dass alle zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Wobei man das bei solchen Profis halt Gott sei Dank eben auch nicht mehr muss. Dann gab es so ein, zwei Situationen, da mussten wir dann nochmal spontan überlegen, müssen wir jetzt hier noch was umstellen? Nehmen wir den einen aus dem Hochsprung raus, packen ihn doch auf die 800, den Flo her. Mhm. Bei dem war das nämlich nochmal, wo wir dann ins Risiko gegangen sind beim Hochsprung, aber eben darauf gesetzt haben, dass er über 800 Meter mehr Punkte machen kann, als er über im Hoch würde. Solche Sachen. Bei einigen Athleten, wie immer, habe ich halt auch gecoacht. Also die, mit denen ich sonst international auch coache, während der Wettkämpfe und das zeitlich sich das ergeben hat, haben wir es da dann auch gemacht. Also sei es jetzt beim Speerwerfen Frauen, beim Hochsprung oder. Inzwischen kennen wir uns ja so ein bisschen und ich kenne ja die Athleten so ein bisschen und die wissen, was sie von mir kriegen können und das gab es dann auch. Und dann musste ich mit meiner Hündin immer mal ein bisschen rumlaufen, vor allem meine Freundin ist aber die ganze Zeit mit der Hündin rumgelaufen und da hätten wir richtig viel Geld verdienen können, weil das Maskottchen wurde von allen nochmal gekuschelt hier und nochmal angefasst da und so. Also das war da so dann nebenbei quasi.
Aber hat es dich auch manchmal vielleicht auch so ein bisschen in den Fingern, in den Füßen gejuckt, vielleicht auch selbst in den Wettkampf einzusteigen? Oder bist du dieses Mal einfach wirklich voll in deiner Rolle als Teamkapitän aufgegangen, dass das gar nicht so im Fokus diesmal so stand? Cool.
Das war ganz witzig. Ich habe sogar tatsächlich, ich habe meine Freundin auch gefragt, sag ich, sag mal, hättest du es eigentlich cooler gefunden, wenn ich dabei gewesen wäre? Und hat sie gesagt, nee, wieso? Also ja, das ist dann anders anzugucken, wenn ich dich sehe, aber ansonsten ist das doch total egal. Und ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, ich bin seit Gainesville nicht wieder zurückgekommen im Wettkampfmodus. Und ich hätte da auch der Mannschaft jetzt nicht so unglaublich exorbitant toll weiterhelfen können, was sie nicht sowieso alles auf die Reihe gekriegt haben. Dafür waren sie viel zu gut. Und da war nichts. Also ganz ehrlich, hört uns ja keiner zu. Ich fand super, dass ich nicht mit selber hin musste, weil ich hätte sowieso nicht konzentriert den Wettkampf gemacht, sondern ich wäre trotzdem ja die ganze Zeit bei meinem Team gewesen und deswegen, das war super. Also ich habe nichts vermisst.
Solche Wettkämpfe, die liefern ja nicht nur die sportlichen Ereignisse, sondern drumherum gibt es ja auch immer viele kleine oder auch größere Geschichten, die man da nicht in den Ergebnislisten liest. Hält dir da spontan vielleicht irgendeine emotionale Szene ein, die da in Den Haag stattgefunden hat?
Das Wiedersehen ist sowieso immer ganz schön, ja. Eben nicht nur von den Deutschen, sondern auch mit den Internationalen. Das konnte man halt wirklich, wie gesagt, den ganzen Tag über auch immer wieder mal sehen. Ne? Dass dann alle so, oh, wir haben uns so lange nicht gesehen, so, das war ganz cool. Aus deutscher Sicht, ich weiß, sie wird es nicht wollen, aber ich muss es sagen, Jennifer Gartmann, unsere Athletensprecherin, die ja nun auch, also wir kennen uns ja nun seit 35 Jahren, und sind uns ja da doch auch privat sehr, sehr eng verbunden. Unsere Familien kennen sich und so weiter. Die hat nach ihrer sehr, 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 sehr schweren und sehr, sehr ernsthaften Verletzung aus dem Winter 24 ihren ersten Wettkampf gemacht. Und da war auch vollkommen egal, was dabei rauskommt. Aber sie hat ihn halt wieder gemacht. Ja. Die war da und das war im Rahmen der Interlands. Und das war natürlich schon was Besonderes für sie, für mich, für einige andere auch. Und es ist jetzt halt für ihren Coach, Josef, ein unglaublicher Trainer. Für den war es natürlich auch ein ganz wichtiges Zeichen zu sehen, okay, die kommt jetzt tatsächlich wieder. Ne? Es geht jetzt wieder los.
Ja.
Dann kann sich die Frau Gartmann dann in ihrem letzten Jahr in der W5, kann sie noch mal ein bisschen sich wieder bewegen und dann in der 50 kann sie wieder angreifen. Das war schon cool. Aber auch auch die Freude von einem Holger Klose zum Beispiel, der nun bei Weltmeisterschaften war, Europameisterschaften war, der hat wirklich, wirklich das große Klavier gespielt. Der ist ja die ganze Zeit nur rumgelaufen und hat sich gefreut wie ein Kind. Der war die ganze Zeit glücklich, weil eben das ja so anders ist bei uns als bei den Aktiven. Weil ja, wir wollen gewinnen und ja, wir wollen auch Leistung bringen, aber wir sind ja nun mal eben normal. Weil bei Holgi war es so, der hat sich eingeworfen, da hat das Stadion gewackelt. Und dann war der erste Versuch und er war noch nicht ganz raus aus dem Ring. Da grüllte er schon zu mir rüber, oh Gott, Teamwettkampf, erster Versuch, ich habe mir fast in die Hose gemacht. Und dann eben, ne, die Aufregung, dass du musst ja im Teamwettkampf den ersten musst du gültig machen. Das ist nicht wie im Mehrkampf, wo du sagst, naja, sondern da wirfst du für die ganze Mannschaft, da wirfst du für ganz Deutschland. Und das ist schon so, das sind so kleine Momente gegeben, ja. In vielen Disziplinen, auch Barbara Gehling, eine Heroin unserer Sportart und einfach wahnsinnig erfolgreich bekannt, musste in den von ihr jetzt nicht dringend geliebten Sprungdisziplinen ran, weil ich sie drum gebeten habe, aber sie hat es gemacht. Und das ist natürlich nett, die lacht sich dann kaputt über ihre Leistungen, aber diese Leistungen waren für uns unfassbar wertvoll.
Ja.
Also es war, ja, so war der ganze Tag. Und abends, genau abends hinten raus, das war, nachdem wir dann die Siegerehrung hatten, nachdem wir dann gewonnen hatten, dann haben alle irgendwie ein bisschen was gegessen, dann saßen wir noch an unserem deutschen Zelt so ein bisschen und dann löste es sich so langsam auf und immer mehr sagten, ja, wir gehen noch an den Strand, wir gehen noch an den Strand. Und dann sind wir auch an den Strand gekommen, ich weiß nicht, ob ich dir das Foto auch geschickt habe, Es gibt so eins, da sitzt du, kommst du runter, guckst aufs Wasser und dann sitzen da irgendwie 20 Leute in Deutschland Jacken nebeneinander. Und das war, also da hinzukommen und dann zu sehen, guck mal, das ganze Ding ist vorbei und meine Mannschaft sitzt immer noch zusammen. Das war.
Ja. Und an der Stelle auch nochmal ein kleiner Einschub zu Jennifer Gardner. Vor einigen Wochen habe ich ja mit ihr noch eine Podcast-Folge aufgenommen. Da war natürlich auch eine meiner Fragen, was ist so ein Ziel von dir? Gibt es einen konkreten Plan, wann du vielleicht wieder in das Wettkampfgeschehen einsteigen möchtest? Und da hat sie noch so ein bisschen hinterm Berg gehalten, wie es so weitergeht. Das freut mich aber sehr, dass es jetzt auch dann gerade im Rahmen der Interlands für sie das erste Mal wieder war, dass sie da in den Wettkampf gegangen ist. Aber kannst du uns vielleicht auch noch mal mitnehmen, so vielleicht in die erste Teambesprechung, wie sowas abläuft? Das würde mich auch mal interessieren, dass man, ich sag mal, das Team vielleicht auch so ein bisschen anheizt für das, was da auf einen zukommt.
Ja, das war ein Samstagmorgen, also das haben wir Freitagabend schon gemacht. Genau, für die, die Freitagabend schon da waren, da hatte ich halt umgebeten, dass wir uns vorher treffen, bevor dann die offizielle Eröffnung losgeht und so. Wir hatten ja auch noch einen Team-Captain, Michael Lang, der mindestens genauso herausragende Läufer, der ja auch immerhin nicht aufhören kann zu laufen und immer schneller wird, obwohl er immer älter wird, was auch unglaublich ist. Michael habe ich zum Captain bestimmt, weil ich es charmant fand, so wie die Aktiven das auch in Madrid oder bei den anderen Europacups hatten, dass wir sozusagen Playing Captain halt auch haben. Ne? Weil
ja,
wir haben mit Urte und mir sozusagen zwei Offizielle gehabt. Wir decken sowieso aufgrund unserer Aufgaben auch in der Nationalmannschaft, decken wir ja auch eher unterschiedliche Athleten ab. Obwohl wir, glaube ich, inzwischen bei allen mehr oder weniger gleich bekannt sind. Aber trotzdem ist es nochmal was anderes, wenn du auch einen hast, der eben auch aktiv mit dabei ist. So. Und dann haben Rote, Micha und ich standen dann da und haben dann halt versucht zu erklären, was diese Interlets halt für uns sein können. Nämlich eine unglaubliche Menge an Freude, Begeisterung, Spaß und so. Aber, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich habe halt auch ganz klar gesagt, ich will gewinnen. Also bin da auch ganz ehrlich, das war alles fein und ist auch alles schick, aber ich wollte das auch gewinnen. Wir fahren da ja nicht hin als Deutschland mit so einem Haufen von Welt- und Europameistern und Weltrekordlern und sonstigen und kommen dann als Zweite wieder. Also das war für dieses Jahr mit der Mannschaft, wollte ich das einfach nicht akzeptieren. Und das hat die Mannschaft Gott sei Dank genauso gesehen, weil die wollten nämlich alle, jetzt habe ich ihn nämlich mal geholt, also es ist ein Glaspokal, da steht drauf Winner, Interlands, 2025, August und so weiter, die teilnehmenden Länder. Aber, ja, guck mal, so kann man es. Aber, nochmal zurück zum Strand. Ich schicke dir dann Fotos oder kann man halt auch, können alle bei Instagram auch schon sehen, mit dem Ding, weil den habe ich dann natürlich, ne, der wurde dann herumgereicht, wie sich das gehört, da haben alle ihre Fotos mitgemacht und die untergehende Sonne und dann der Glaspokal, wo drauf steht Winner. Sensationell. Und genau das wollte ich haben. Ich wollte diesen Pokal haben. Das haben wir in der Besprechung klar gemacht. Das hat gut funktioniert. Und dann muss ich gestehen, jetzt kann ich mich bei meiner Mannschaft entschuldigen. Ich habe nämlich vor den 400 Meter Staffeln, habe ich noch mal zu einer Krisensitzung zusammengerufen. Da war das Diskuswerfen aber noch nicht beendet. Also ehrlich gesagt hatte es noch nicht mal angefangen. Und habe zu einer Krisensitzung zusammengerufen und habe die Mannschaft darauf eingeschworen, dass diese Staffeln nicht nur ein Schaulaufen sind und gut aussehen ist, sondern dass es absolut mega wichtig ist, dass wir dort nicht nur gut sind, sondern sehr gut sind, weil wir im Moment nicht an erster Stelle stehen. Und neben den ganzen vielen guten Sachen, die dieser Tag hatte, die App, mit der das Ganze gemacht wurde, Athletik, irgendwas aus Holland, NL, sensationell, weil wir haben teilweise die Ergebnisse bei den Sprüngen oder Würfen haben wir sie gehabt, bevor, also auf dem Handy haben wir sie gehabt, bevor der Athlet die überhaupt vom Kampfrichter gehört hat. Also das war wirklich gut und dementsprechend konnten wir die ganze Zeit auch sehen, wie ist der Gesamtstand, ne? Also wo stehen wir. Was man aber dabei berücksichtigen musste, dass halt manche Länder hatten schon zwei Athleten in der Punktewertung und manche Länder nur einen. Das ergab dann natürlich teilweise Sprünge von bis zu 1500 Punkten innerhalb von Minuten. Und das habe ich dann genutzt, um dann zu sagen, dass es uns im Moment nicht so richtig gut geht. Und wir echt noch ein bisschen schneller laufen müssen und dass die ganze restliche Mannschaft um die Bahn sich zu verteilen hat und so. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Aber dann kam halt noch das Diskuswerfen und da haben wir eben ja abgerissen ohne Ende.
Du hast es angesprochen mit der Staffel, das hat wunderbar funktioniert. Das hat sehr gut funktioniert, denn am Ende stand was auf dem Display?
Also erstmal Gesamterster. Also unsere an 1 geplante Staffel ist auch Gesamterster geworden. Das war natürlich erstmal herausragend und die Stimme ist, ist auch weiterhin nicht da. Ich habe es dir vorhin erzählt. Meine Freundin hat Gott sei Dank mitgeschrien und mich gefilmt, wie ich da an der so zwischen 150 Meter und 200 Meter hin und her gerast bin und gebrüllt habe, wie ich wirklich noch nie bei der Leichtathletik gebrüllt habe. Also das hat erstmal funktioniert, aber der Bonus obendrauf, mit dem wir in dem Fall auch wirklich überhaupt nicht gerechnet haben, diese Staffel Mixed 4x4 ist Weltrekord gelaufen. Und zwar in einer unglaublich schnellen Zeit, 3,50...
72.
72. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz, also du bist besser bei sowas als ich, aber wenn wir jetzt mal an die 4x4 der Aktiven denken, was laufen die 3,40 so?
3,10? Ja, so um die 3 Minuten. Also wenn es richtig schnell wird, dann...
Aber Mixed meine ich. Die
Mixed. Ja, da ist 9, es tatsächlich...
3,15?
Ja, richtig.
So, und dann ist das jetzt auch nicht mehr so viel von Profis zu... Und in meiner 35er-Staffel ist, glaube ich, genau eine Person noch in der 35er. Die anderen waren 45 und ja. 40. Also... Das war schon richtig cool. Das andere, was richtig cool war, das ist unsere zweite Staffel. Und das klingt jetzt ein bisschen bold, aber die wissen halt, worüber sie reden. Nämlich die 55er. Die sind in das Rennen gegangen, um Weltrekord zu laufen. Also das war eine klare Ansage. Die kamen verhältnismäßig früh zu mir, also vorher im Laufe der Planung. Und haben gesagt, Boike, wir würden gerne in der und der Besetzung laufen, weil wir den Weltrekord laufen wollen. Na, das ja nicht. Nein. Ne? Das heißt also, ich hatte dann meine 55er-Staffel, wo ich wusste, in Relation werden die jetzt nicht so weit vorne landen können, weil sie halt dann eben 55 sind, wobei auch da wieder ja. Nicht alle 55 sind, sondern gerne auch älter. Also musste ich noch irgendwie so ein Mittelding bauen, was nicht Staffel 1 ist, aber eben, die hatte ich dann auch noch, die haben ihr Rennen gewonnen, also es gab 2 Läufe. Das heißt, das zweite Staffelrennen haben meine auch gewonnen, also unsere dritte Staffel. Und dann haben wir noch eine vierte gehabt als allerletztes Backup, falls irgendwie ganz viel disqualifiziert wird. Also Staffel war geil.
Bist du mal 4x400 Meter Staffel gelaufen als Werfer?
Willst du mich auf den Arm nehmen? Natürlich nicht. Ich bin in der Halle, bin ich mal eine 4x2 gelaufen oder glaube ich sogar zweimal. Aber eine 4x4 freiwillig?
Auf gar keinen.
Überhaupt gar keinen Fall.
Da muss ich aber sagen, die 4x4 ist was ganz anderes wie 400 flach im Einzel.
Natürlich, weil es eine Staffel ist, weil du es für die Mannschaft ja. machst. Und wenn mich jemand fragen würde, würde ich ja auch tun. Nein, liebe Athleten, ihr meldet mich nicht heimlich an, weil der DLV möchte keine Werfer-Spaß-Staffel. Und das ist auch gut so. Das ist was anderes, aber tatsächlich... Nee, habe ich nie gemacht. Also wie gesagt, 4x2 in der Halle, ja, 4x1 natürlich, andauernd. Ich bin sogar 3x1000 Meter Landesrekorder. So, bitte.
Okay.
Schüler B oder so, oder Schüler A oder was weiß ich. Also das habe ich alles brav gemacht, aber 4x4. Ja. Da bin ich immer drumherum gekommen. Ich weiß, man weiß, einer musste ja fahren.
Aber wenn wir jetzt hier nochmal auf die Gesamtergebnisliste schauen, es gab ja Wertungen bei den Männern und bei den Frauen. Wie sah es denn da am Ende des Tages aus? Du hast ja schon gesagt, Deutschland hat den Pokal mit nach Hause geholt, aber es war ja zwischendurch doch relativ knapp. Also ja. Wer war auf Platz 2, Platz 3 und wie waren da so grob die Punkteverteilung?
Die Niederländer waren halt 2 und die sind, glaube ich, nur Pi mal Daumen 1000 Punkte hinter uns, 700 Punkte hinter uns, so in dem Dreh. Also das war schon close, das kann man nicht anders sagen. Und wir wussten auch nicht so genau, kriegen die Staffeln so wie in sonst bei Teamwettkämpfen quasi doppelte Punktzahl oder kriegen die nur einfache Punktzahl? Das war alles nicht so, also weil die ersten 2 Staffeln sind halt in die Punkte gegangen. Das war schon knapper. Und dann an 3 halt Belgien mit Frankreich. Also das war ziemlich, wir beiden oben und die beiden unten haben sich da gebettelt.
Dann schließt sich ja eine Frage einfach auch definitiv da an. Stehen schon die Pläne für die Interlands 2026?
Naja. Natürlich, also selbstverständlich stehen die Pläne, also das heißt stehen sie, aber natürlich haben wir die Pläne. Wir haben den großen Luxus, dass wir 2 Länder haben, die sagen, dass sie wohl es machen können. Das eine ist Belgien, weil Patrick Beke Der ist in seinem, und Belgien hat es wirklich nochmal viel, viel schwieriger als wir, weil die haben ja auch noch zwei Verbände. Also quasi die Flamen und die Wallonen, ja. Also sprich, ne, französischen und flämischen. Und die wiederum mögen sich so gar nicht. Also das ist wirklich, das ist bei den internationalen Meisterschaften, die Belgier tun einem eigentlich immer am meisten leid, weil die teilweise nicht mal die gleichen Trikots anhaben. Also das ist wirklich okay. Schwierig. Aber Patrick ist ein super kommunikativer Typ und es gibt wahrscheinlich kaum einen europäischen Meistersleichtathleten, der Patrick Bacon nicht kennt. Der hat mir bei meiner ersten Weltmeisterschaft, als ich wieder angefangen habe, 2015, hat er mir einen Diskus geliehen fürs Finale im Diskuswerfen und den hat er mir danach dann geschenkt. Also so ein Typ ist das. Okay. Ne? Einfach unglaublich. Also Patrick steht bereit, aber wir haben das Ding ja nun gewonnen. Ne? Und jetzt haben so doch einige Stimmen schon aus meiner Mannschaft gesagt, Moment mal, eigentlich wäre das doch ein hübscher Zug, wenn die Gewinner dann auch zum Ausrichter werden. Und vielleicht habe ich diesen Gedanken vorher auch schon gehabt und habe eventuell schon mal in den hohen Norden der Republik geguckt, also noch nördlicher als bei mir, nach Schleswig-Holstein. Habe da mit meinem Zweitverein schon mal drüber gesprochen. Appell geht raus an den Schleswig-Holsteinischen Leichtathletikverband. Wir könnten unter Umständen ein bisschen Hilfe gebrauchen. Weil wir haben zwei Stadien, nämlich in Lübeck oder in Flensburg, die dazu in der Lage wären, das Ding zu machen. Aber wir brauchen den Verband, weil wir Kampfrichter brauchen.
Ja.
Dann gibt es aber auch, wie mir meine Athleten gesagt haben, noch eine wundervolle Region im Westen Deutschlands, die ein sehr großes Interesse an der Interlands haben. Von einem sehr, sehr, sehr bekannten und arrivierten und wirklich, der hat auch einen Namen, der war Hauptamtlicher im DLV. Viele, viele, viele Jahre ist dann irgendwie mehr so, als er da retired hat, ist er mehr so in die Masters-Welt rein. Mit dem bin ich jetzt schon am Sprechen. Die haben gesagt, ja, wir wollen die Interlands. Wir dachten nur nicht so schnell. und dann haben wir ja im DLV inzwischen auch auf aller höchster Spitze Leute, die sich für uns ein bisschen mehr interessieren. Und vielleicht wird da das ein oder andere klärende Wort auch zu Hilfe führen. Schöne Grüße an Jochen Schweizer. Mal sehen, ob er uns da vielleicht was Gutes tun kann. Also im Moment würde ich sagen, ich werde alles dafür tun, dass wir es nächstes Jahr machen. Und dann kann Patrick es dann nächstes, also Simon.
Und weißt du, was das für einen Riesenvorteil hätte, wenn die in Deutschland stattfinden würden?
Na?
Ihr hättet die Hände auf dem Musikprogramm.
Ja, sehr richtig. Ich würde wahrscheinlich sogar jemanden dafür extra abstellen, der sich darum kümmert, weil das war wirklich, aber die Franzosen und Belgier und Holländer fanden es genauso schlimm. Also das ist das Gute und auch durch alle Altersklassen. Also es fand einfach jeder furchtbar, nur wahrscheinlich nicht der, der es gemacht hat.
Der hat es gefeiert.
Ja, wahrscheinlich.
Wenn wir dann jetzt nochmal auch ganz kurz auf die Masters-Saison 2025 schauen, was gibt es denn da noch für Highlights vielleicht in den kommenden Wochen und Monaten?
Genau, in anderthalb Wochen, also jetzt am 22. ist dann ja Deutsche Meisterschaft in Gotha. Sensationelles Stadion, sehr coole Location. Die Leute vor Ort freuen sich alle schon wie Bolle, dass sie kommen. Da bin ich am Gardasee. habe ich leider frei, was meine...
Muss auch mal sein.
Genau, ich sehe also zwar leider meine Leute nicht, aber ich muss halt auch nichts tun, das ist super. Dann haben wir Ende September, Anfang Oktober die Europameisterschaft auf Madeira, was natürlich geografisch der Oberkracher ist. Ich glaube, Madeira hat sich das nicht so ganz richtig überlegt, wie viele Menschen da kommen, weil sie haben jetzt schon das vierte Stadion auch eröffnet, um alles unterzubringen. Aber wir reden dann halt auch über 20, 30 Kilometer Entfernung,
ja.
Stadien und so weiter und so fort. So viele Mietautos gibt es da gar nicht, wie jeder dann bräuchte. Das heißt, da muss dann Public Transport muss irgendwie funktionieren. Die Flüge, googelt mal Landeanflug Madeira.
Das ist ein heißer Ritt. Ich glaube, es gibt so zwei, drei Flughäfen in Europa, und wo ja, man eine spannende Landung haben kann. Und Madeira ist, glaube ich, da unter den Top 3 oder Top 1 sogar.
Ja, aber tatsächlich in der Welt, und da dürfen wir auch wirklich nur Piloten landen, die das vorher irgendwie, ne, also gemacht haben und mit Zertifizierung und so weiter und so fort. Also die Nummer ist wirklich interessant. Da bin ich auch leider nicht dabei, weil ich später mit meinen Kindern noch in den Urlaub fahre und das einfach zeitlich nicht mehr hinkriege. Dann haben wir auf Weltebene, gibt es noch die Trail-Running-Weltmeisterschaften. Die finden auch noch statt und dann kommen wir, glaube ich, langsam so in den Herbst. Es gibt noch, Bei uns gibt es zwar Landesmeisterschaften, also Niedersachsen, Bremen hat noch gar nichts gemacht. Die legen noch nach, aber ansonsten ist langsam dann nach Gotha also sozusagen der Swing-Out für Madeira und dann ist dann auch Feierabend.
Ich hätte ja eigentlich gehofft, dass wir unsere nächste Folge gemeinsam live vor Ort von Madeira aus aufzeichnen, aber ja, dann holen wir das nach.
Du musst größer denken, Benjamin. Wir machen das zusammen aus Degu, Sommer 26 Weltmeisterschaften. So. Oh,
das hört sich auch gut an.
So. Das wird erst gut.
Dann für alle, die auch sagen, ich möchte zu den Weltmeisterschaften nach Degu, brauche mehr Infos und will richtig in den Masters-Sport einsteigen. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, über die haben wir auch in den vergangenen Folgen immer mal wieder gesprochen. Am besten dir eine E-Mail schreiben oder Jennifer Gartmann. Den Link packe ich, ich glaube auch über den DLV gibt es eine E-Mail-Adresse.
Ja, für Jenny auf jeden Fall, für mich nicht, aber die hast du, glaube ich, auch schon mal geteilt.
Ja.
Oh, ein Anekdötchen. Siehst du, und ein Dank an dich mal wieder. Unsere letzte Folge Besançon hat der besagte Manuel Krohn, dieser 36-jährige Speerwerfer, ja, hat er gehört. Hat dann über Instagram mich gesucht und hat mich dann bei Instagram angeschrieben, hat gesagt, er würde total gerne im nächsten Jahr bei den Interlands dabei sein und er hätte das gehört und es wäre so cool gewesen. Dann so habe ich ihn überhaupt noch rekrutiert, weil wir kannten uns überhaupt gar nicht.
Ja.
Also, das ist von dir gekommen quasi, du hast also ein Stück weit das Ding hier mitgewonnen.
Ah, sehr cool. Das freut mich.
Also insofern, wie immer, tausend Dank, dass du das für uns tust, weil wir wissen es alle sehr, sehr, sehr zu schätzen.
Sehr gerne. Und vielleicht irgendwann auch mal im Trikot mit Spikes im Startblock dann mal wieder dabei.
Dann laufe ich auch eine Staffel. Eine 4x1.
Wenn ich mitlaufe, dann 4x4. Ja. Nee, wobei, ich müsste muss auch keine 400 Meter mehr. Aber da müssen die Kinder noch ein bisschen wachsen, ein bisschen größer werden und dann kann ich das.
Kommen alle mit. Komm zu uns. Du warst in Frankfurt, hast du kurz reingeguckt, wenn du da einen Moment länger gewesen wärst, im Winter bei den Hallenmeisterschaften, dann hättest du gesehen, wie viele Athleten ihre Kinder dabei haben.
Ja.
Weil das Problem haben ja so viele, die so jung sind wie du. Insofern.
Sehe das eigentlich nicht.
Easy. Kinder kriegen wir abgefrühstückt.
Dann, also, alle, die Interesse haben, schreibt Boyke eine E-Mail, beziehungsweise ich packe auch nochmal die entsprechenden E-Mail-Adressen in die Shownotes mit rein. Und dann noch ein Hinweis aus der letzten Sendung. Da gab es ja im Rahmen der DM-Folge noch ein kleines Gewinnspiel, da konnte man Coaching gewinnen. Und da hat gewonnen Andrea von Instagram. Wenn du das hörst, schreib mir gerne nochmal. Ansonsten, ich habe auch deine Kontaktdaten, da melde ich mich in den kommenden Tagen bei dir. Und an alle anderen nochmal vielen Dank, dass ihr am Gewinnspiel teilgenommen habt. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Dann, Boyke, hast du noch ein paar letzte Worte in dieser Folge hinzuzufügen? Oder?
Ich freue mich auf die Folge mit Jenny. Das wird bestimmt gut.
Dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Abend und bis bald.
Tausend Dank wie immer und auch dir einen schönen Abend.